Frauenleben. Inspirierende Frauen und ihre Zeit. Ein Podcast von Susanne Popp und Petra Hucke.
Petra.
Hallo, ihr zwei, sage ich heute mal wieder.
Genau, eine Überraschung haben wir ja schon angekündigt und hier ist die Überraschung, sie hat eine tiefere Stimme als wir. Sag doch mal was.
Ich bin's. Ich bin heute auch mit dabei. Also bin ich der erste Mann jetzt im Podcast? Oder,
ja? Ich glaube ja.
Ja.
Eine große Ehre.
Ja, ich hoffe, ja, doch, finde ich auch. Ich rede nur über Frauen heute.
Und mit Frauen,
ja.
Über Frauen und mit Frauen. Ja, und es geht wird um eine Rennfahrerin gehen, ne? Die Helenies,
ja.
Genau.
Ja.
Und Christian ist also mein lieber Ehemann. Dann lernt ihr den also heute auch mal kennen. Der, auch sonst eigentlich, du bist ein fleißiger Hörer unseres Podcasts,
ja,
muss man sagen.
Ja, ich finde den sehr, sehr schön.
Genau.
Hört den
immer, meistens am Wochenende, morgens im Bett.
Ja, genau.
Also Christian hört ihn und Antonia, unsere Tochter, hört ihn ja auch. Die hat ja auch schon 2 Folgen gemacht. So gesehen passt das, dass du jetzt auch mal hier dabei bist.
Mhm.
Und dass es ein Autothema ist, ist jetzt nicht so ganz zufällig. Ich weiß nicht, Petra, ob du schon wusstest, was für ein großer Autofan mein lieber Ehemann ist.
Du hast mir ja schon davon erzählt und ich habe auch schon Fotos und Videos von eurem tollen Auto gesehen. Ihr habt ja ein ganz spezielles Auto.
Ja.
Ja, also man muss dazu sagen, wir hatten 2 Jahre gar keins.
Mhm.
Ja. Also so viel zum Thema Automobilfan. Wir sind eigentlich komplett auf die Bahn umgestiegen. Und als wir dann festgestellt haben, wir brauchen nicht unbedingt eins, haben wir uns ist es ein Spaßauto, Christian?
Ja, ich glaube schon. Also manchmal macht es vielleicht keinen Spaß, aber es ist zumindest ein Auto, was nicht irgendwie praktisch wäre.
Es ist wirklich nicht praktisch. Also das ist ein... Ach, sag du doch mal, ich sag das jetzt bestimmt falsch, wenn ich jetzt sag, was für ein Auto wir haben.
Ja, das ist ein Morgan. Morgan ist ein traditioneller englischer Hersteller von Autos, den es schon sehr, sehr lange gibt. Und das Auto auch, das wir fahren, ist eben so traditionell hergestellt noch, wie Autos aus der Vorkriegszeit.
Genau, also sieht ein bisschen aus wie ein Auto aus der Vorkriegszeit und es fährt sich wohl auch so, also wahrscheinlich ein bisschen besser, weswegen man also dann, wenn man mit so einem Auto fährt, so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, wie das zu der Zeit war, wo unsere heutige Podcast-Heldin Helenies Autorennen gefahren ist.
Aber das heißt, das Auto, was ihr habt, das ist kein Oldtimer, also das ist ein neues, neu hergestelltes, oder?
Nee, das ist relativ neu, ja, das stimmt. Also das Auto kommt gebaut aus dem Jahr 2019.
Aha.
Nur, dass Morgan halt die Art und Weise, wie Karosserien und wie Rahmen von Autos hergestellt worden sind, beibehalten hat.
Mhm.
Einfach immer so weitergemacht hat, wie in der Vorkriegszeit, und traditionell haben die dann Motoren und Getriebe zugekauft.
Genau. Und da ist es ein Holzrahmen nach wie vor
drunter? Nee.
Bei uns?
Ja, das steht ganz oft in den Zeitschriften, steht drin, dass das also ein Holzrahmen wäre. Das ist nicht ganz richtig. Also diese traditionelle Bauweise, das sind Leiterrahmen. Der ist dann schon aus Stahl und aufgebaut ist dann eine Karosserie, und die besteht tatsächlich dann aus Holz, und dieses Holz ist dann beplankt. Das ist dann beplankt bei uns mit Aluminium. Aber in den 20er Jahren hat man diesen Holzrahmen mit allem Möglichen beplankt. Ja, also das war oft, das konnte Aluminium sein, das konnte Blech sein, das konnte wieder Holz sein, oder auch Leder wurde zum Beispiel verwendet. Also alle möglichen Materialien wurden verwendet, um so eine Art Haut für das Auto herzustellen.
Genau, also das und da ist Holz unten drunter, also bei dem, den wir haben. Und wenn man da drin sitzt, dann macht das, dann quietscht das auch immer ein bisschen. So, es macht immer so.
Ja, genau. Ja, weil diese Karosserie halt sich bewegt. Die bewegt sich im Verhältnis zu dem Rahmen, und das ist einfach nicht so steif und stabil, ne, wie moderne Autos.
Genau, und man merkt die Geschwindigkeit natürlich ganz anders. Also man muss nicht wahnsinnig schnell fahren, um das Gefühl zu haben, dass man wahnsinnig schnell fährt. Also das Auto hat ziemlich viel PS. Man kann theoretisch sehr, sehr schnell damit fahren, aber so ab 100 ungefähr fängt alles halt so ein bisschen an, instabil zu werden. Und deswegen macht man das halt eigentlich nicht so offen. Außerdem fährt man ja auch meistens offen. Und dann ist halt der Wind, dann hat man die ganze Zeit den Wind im Gesicht. Ne? Weil es ist ja nicht wie bei einem modernen Cabrio, dass man da super geschützt sitzen würde. Sondern man ist schon dem Wind ausgesetzt.
Man ist dem Wind gut ausgesetzt. Und die Türen sind halt auch sehr, sehr klein. Ne?
Also ja, das die gehen auch so schon mal während der Fahrt einfach auf.
Ja, ja, die können auch schon mal so aufgehen, wenn man das nicht plant.
Bevor wir all unsere Hörerinnen verlieren, mit unserer Frau anfangen,
okay.
Die wir vorstellen
wollen. Naja, gut. Das ist natürlich, weil es ja heute um eine Rennfahrerin geht, aus den 20er,
die 30er Jahre, so das waren die zwei Jahrzehnte, wo sie besonders aktiv war.
Es ist natürlich, hilft es ja, ne, das mal so ein bisschen zu beschreiben, wie das war. Wenn man dann also auch sich auf YouTube oder so Videos anguckt, wie die gefahren sind, wie die Henker nämlich. Und dann eben dieses Sicherheitsgefühl, was man heute in einem Auto hat, das gab's ja in dem Sinne nicht. Ja, das waren wirklich Seifenkisten. Und von daher habe ich halt gedacht, man kann es auch mal ein bisschen ausführlicher beschreiben, wie das ist, halt in so einem Auto zu fahren. Selbst obwohl es ein neues ist, halt mit dieser alten Bauart.
Aber es entspricht halt nicht den Sicherheitsanforderungen, die man heute so normalerweise hat. Und morgen baut halt so wenige Autos, dass die dann auch nicht dieselben Reglements erfüllen müssen wie Großserienhersteller.
Genau. Ja, also Thema nicht so viele Regeln passt wahrscheinlich auch auf Helenies.
Das stimmt, ja.
Dann machen wir noch mal kurz Musik und fangen an mit. Dann kannst du uns die unsere Heldin heute mal vorstellen.
Ja, also Helenies ist so ein Adrenalin-Junkie gewesen, die eigentlich ganz, ganz viele Sachen gemacht hat, die eigentlich alle echt gefährlich waren. Vor allem in der Zeit, in der sie das gemacht haben. Oder die auch sehr, sehr abenteuerlich gewesen sind. Die hat ganz viele verschiedene Sachen gemacht.
Ja, da erinnert sie mich sehr an Marie Marwart, die Petra uns im Oktober 21 vorgestellt hat. Wenn ihr also ein bisschen zurückscrollt in unseren Folgen, dann findet ihr die.
Das war eine spannende Frau.
Das war eine super spannende Frau. Ich habe mir vorhin die Folge nochmal angehört.
Ah ja.
Also da müsstest du eigentlich heute einiges wiedererkennen.
Okay.
Weil sie ist ja auch Französin.
Und Pilotin, ne?
Und Pilotin.
Und die ist aber schon im 19. Jahrhundert geboren. Und meine Helenies ist geboren als Mariette Hélène Delange dann am 15.12.1900. Also die ist ein bisschen jünger.
25 Jahre jünger, um genau zu sein.
Ja. Und die ist geboren in einem Dorf, so außerhalb von Paris, 75 Kilometer außerhalb von Paris, als Tochter des dortigen Postmeisters. Und ihre Mutter war Näherin.
Die Mutter von Marie Marwand war auch bei, die Mutter, der Vater war auch bei der Post, Postbeamter war der.
Ja, das scheint, vielleicht ist das anregend, ja.
Erstaunlich.
Oder so langweilig, dass man da echt raus muss.
Das kann auch sein. Ja, okay. Ja. Sorry, jetzt habe ich die schon wieder unterbrochen.
Ja, aber die Mariette ist dann, als sie 16 war, auch geflüchtet. Also 1916 ist sie dann von ihrem Dorf nach Paris gegangen. Und als sie da in Paris angekommen ist, hat sie sehr, sehr schnell René Carrère kennengelernt. Oder der hat sie kennengelernt. Und das war auch vermutlich ihr erster Liebhaber. René Carrère, der war Maler und hat gemalt für die damals so populären Shows. Da hat er die Plakate gemalt. Ne? Wir kennen ja so die Plakate von Toulouse-Lautrec fürs Moulin Rouge und René Carrère hat für dieses Casino de Paris, also was ähnliche Shows hatte wie das Moulin Rouge, dafür hat er die Plakate gemalt. Und sie war Modell geworden dann auch für ihn. Also das heißt, sie hat ihm nackt Modell gestanden und er hat sie dann angeregt, hat ihr gesagt, sie könnte doch Tanzunterricht nehmen. Das hat ihr schon ein bisschen Geld eingebracht und dann hat sie 1920, also mit 20, hat sie ihren Führerschein gemacht. Das war damals noch relativ neu und hat dann auch sofort ein Auto gekauft, ein Citroën. Und ungefähr um dieselbe Zeit, 1920, wurde sie dann eben auch Tänzerin. Tänzerin so als Burlesque-Tänzerin, würde man vielleicht heute sagen. Das heißt also, sie hat bei diesen Shows, ist sie nackt oder sehr, sehr leicht bekleidet, eben als Tänzerin aufgetreten.
Das war eine wilde Zeit damals in Paris.
Das war eine sehr, sehr wilde Zeit und auch eine Gelegenheit, ne, für junge Frauen, wenn sie gut ausgesehen haben, ein Teil der Gesellschaft zu werden, zu der sie sonst überhaupt gar keinen Zugang gehabt hätten, ne? Also sie hat sehr, sehr gut Geld verdient dann sofort. Also alle Tänzerinnen haben da wohl recht gut verdient. Und sie konnte dann sich neben dem Auto auch sehr, sehr früh schon ein Haus leisten. Nicht in Paris, sondern sie hat ein Haus in Nizza gekauft.
Oh, nicht das Schlechteste, oder?
Ja, nicht so schlecht. Und hat dann das Auto auch gerne dazu benutzt, eben zwischen Paris und Nizza so ein bisschen hin und her zu fahren. In der Zeit, nachdem sie dieses erste Auto gekauft hat, das war ein Citroën, hat sie dann durch René Carrère den Henri de Courcelles kennengelernt. Henri de Courcelles war selber so ein Abenteurer, früher Pilot in der Armee und während des Ersten Weltkrieges und selber auch Rennfahrer. Und der hatte eine Autowerkstatt und auch einen Autozubehörladen. Das war damals auch noch viel, viel üblicher, dass man sein Auto so ein bisschen individueller ausgestattet hat. War auch einfacher. Und der war 6 Jahre älter als Elenice und wurde dann ihr nächster Geliebter.
Nochmal kurz zu dem Namen. Weißt du, ab wann sie so hieß? Weil sie geboren, sagtest du ja, sie ist, hieß
Mariette Hélène Delange.
Das verstehe genau. Ich, aber Delange und Nice, also kommt das von Nice?
Hat was zu tun mit Nice Nizza. War dann also ihr Künstlername, den sie sich gegeben hat, wegen dem Ort, den sie so sehr liebte und auch, weil sie in irgendeiner englischen Zeitung als nice, als hübsch und nett bezeichnet wurde und da wollte sie auch dann so das andeuten im Namen.
Okay, also es war einfach ein Künstlername, den hat sie sich so gegeben.
Den hat sie sich dann später gegeben. Ja, das war zu der Zeit wohl noch nicht.
Okay.
Über Henri de Courcelles hat sie das Autorennfahren auch so ein bisschen kennengelernt. Er hat sie mitgenommen zu Autorennen. Und sie hat über ihn auch Marcel Morguin kennengelernt. Das war sein Mechaniker. Der wurde dann später auch zum Mechaniker von Elé. Und der wurde auch ihr Geliebter. Also sie hatte dann wohl zu der Zeit 3. René, Henri und Marcel.
Das verlangt schon eine gewisse Logistik, ne?
Ja, die wussten voneinander. Also das war eine sehr offene Angelegenheit. Okay. Und zumindest die drei, Marcel, Henri und sie, sind auch gerne immer zu dritt unterwegs gewesen. Marcel war auch Rennfahrer, Mechaniker, Rennfahrer und war zum Beispiel dann Teilnehmer an den 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Die sind ja heute noch bekannt. Mhm. Der ist da Zweiter geworden in den Jahren 1926 und 1937.
Also 24-Stunden-Rennen heißt, die fahren wirklich 24 Stunden.
Ja, also man muss sagen, das ist ein großer, die fahren eine Rundstrecke, das ist ein großer Kreis, wenn du so willst. Also mehrere Kilometer. Also das ist so, dass es zu der damaligen Zeit noch nicht so diese Unterscheidung gibt wie heute in Formelrennen und Langstreckenrennen und Rallyes, wo ganz unterschiedliche Autos gefahren worden sind, sondern es gab sehr, sehr, sehr viele Veranstaltungen und die Rennfahrer haben alle möglichen Sachen gemacht und sind bei den Veranstaltungen auch unter Umständen mit immer demselben Auto gefahren. Also man hat ein selbe Auto benutzt für eine Rallye, wo es so durch den Matsch ging, genauso wie auf der Rundstrecke dann.
Und nur Männer, nehme ich an.
Es waren, nee, also es waren vor allem Männer, aber es waren nicht nur Männer. Also es gab auch Unterschiede zwischen den Ländern, wie einfach es war, Zugang zu bekommen als Rennfahrerin oder als Mechanikerin zu den Rennen. In England war das relativ schwierig. In Deutschland war das dann später auch noch relativ schwieriger als zum Beispiel in Frankreich.
Mhm. Okay.
Frankreich war da wesentlich offener.
Oh, die hatten ja auch schon die Marie Marwand. Die hat ja vielleicht den Boden bereitet.
Vielleicht, ja. Ja, das, also es war dann auch gleich anschließend, also in den Jahren 1921 bis 23, da hat sie dann recht viele Rennen besucht und hat auch schon mal versucht, an einem Rennen teilzunehmen. Das war damals in Brooklands. Brooklands war eine sehr populäre englische Rennstrecke. Damals wurde sie aber, weil sie Frau war, nicht zugelassen, durfte nicht mitmachen. Sie hat aber an ihrem Jet-Set-Leben, hat sie weitergeführt zwischen Paris, Nizza und mit ihren verschiedenen Geliebten und hat dann zum ersten Mal ein Autorennen in Monza besucht. Mhm. Also das war für sie ein besonderes Erlebnis, glaube ich, auch dieses Rennen in Monza zu sehen, weil das eben eines schon immer eines der schnellsten Rennen gewesen ist.
Also es gibt ja Videos von ihr, also Fotos und Videos, also sie gehört ja jetzt schon zu unseren berühmten Frauen, die nicht nur gezeichnet und gemalt wurden, sondern auch fotografiert. Und dann sieht man sie auch immer wieder so sehr schick im Auto sitzen oder in einem Film zum Beispiel schminkt sie sich mal noch schnell. Ne? Also es war ihr schon wichtig, auch als Rennfahrerin immer noch gut auszusehen.
Ja, sie war ja auch
also
sehr
sie
schön.
War, ne, sie war so ein, ja, also sie hat die Aufmerksamkeit schon auch sehr gemocht.
Ja, sie war vielleicht auch ein Frauentyp der damaligen Zeit. Sie war sportlich, sie hatte kurze Haare, sie trug Overall oder Hose. Das war halt vielleicht auch schon wieder eine andere Zeit als die davor, ne? Oder die andere Frauen zur selben Zeit gelebt haben. Ihre Freizeit hat sie sich auch dann angefangen damit zu vertreiben, dass sie Berge in den Alpen hochgestiegen ist, besonders in den französischen Alpen, war also Bergsteigerin und hat dann 1924 auch mit dem Skifahren angefangen. Also Skisport wurde populär und in den französischen Alpen ist sie dann regelmäßig Skifahren gewesen. War auch eine sehr, sehr gute Skifahrerin, also sie hat alle möglichen Sportarten betrieben. Und 1925 hat sie dann tatsächlich zum ersten Mal, ist sie dann zum ersten Mal mit Rennen gefahren. Ja, also hatte sie 5 Jahre Führerschein.
Also Autorennen, so jetzt nicht Skirennen.
Und da ist sie dann Autorennen gefahren, genau. Mhm, genau. Das war aber noch nicht so wirklich erfolgreich.
Mhm. Und Autorennen waren noch sehr gefährlich, ne?
Ja, das wird man dann später noch sehen, wie gefährlich das ist. Okay. Also sie hat die Autorennen überlebt, wie überhaupt auch ihre Kolleginnen, andere Rennfahrerinnen, wesentlich höhere Überlebenschancen hatten offensichtlich, weil sie dann doch irgendwie vielleicht eine Grenze erkannt haben, wenn sie nicht weitergemacht haben, während Männer sind gestorben wie die Fliegen.
Mhm. Ja, das ist jetzt, aber das wird ein bisschen
aber das kommt noch.
Penetrant, ne? Wenn ich jetzt schon wieder auf Marie Marwand hinweise. Aber die hat auch überlebt.
Genau, überlebt, ja.
Ja, aber da erinnere ich mich auch dran, dass die Flugzeuge am Anfang alle so oft abgestürzt sind.
Ja. Du sagst in der Folge, dass über 80% der Piloten umgekommen sind damals. Also Piloten, wir reden jetzt von Flugzeugen. Ja, ne? Aber ich weiß eine Zahl, wie viele männliche Rennfahrer oder wie viele RennfahrerInnen umgekommen sind, haben wir nicht.
Nee, man wird das sehen jetzt im Leben, in ihrem Leben, wie viele ihrer Kolleginnen, wie viele ihrer Kollegen gestorben sind. Aber ich habe keine Statistik. Es ist halt so, dass die ja ohne Sicherheitsgurt da saßen. Die Autos hatten keinerlei Sicherheitsvorkehrungen. Vor dem Krieg sind die oft ohne Helm gefahren. Und außerdem gab es auch keine sicheren Rennstrecken. Also die Zuschauer haben direkt an der Rennstrecke gestanden. Es gab keine sogenannten Auslaufzonen. Es gab also allenfalls so Strohballen am Rand, die so ein bisschen... Ja, wenn man da reingefahren ist, dann ist man nicht gleich gestorben. Aber auch Bäume oder sowas waren in unmittelbarer Nähe zur Rennstrecke.
Mhm.
Gut, 1926 und 1927 ist ihre Karriere als Tänzerin so richtig in Fahrt gekommen. Sie hat dann an großen Shows teilnehmen können. Da gab es also diese Show Paris, New York hieß die und später dann Les Ailes de Paris. Und bei den beiden Shows ist sie dann gemeinsam mit Maurice Chevalier aufgetreten.
Den Namen hat man den schon gibt's mal gehört. Ja,
genau, genau. Sie war nicht ganz die allererste Riege.
Also Chansonsänger.
Chansonsänger, ja. Frauenheld wohl auch. Der hat also auch wohl nichts anbrennen lassen.
Ich glaube, deine Mutter mochte den noch so. Ja.
Das ist sehr gut möglich.
Das hast du mal gesagt.
Ja. Gut, die mochte Chansons und so. Ja. Sie hatte dann sehr, sehr viele Liebschaften. Unter anderem hat sie sich mit zwei norwegischen Akrobaten angefreundet, die dann auch beide ihre Geliebten wurden. Das war auch bei den Shows ganz üblich. Da gab es also Sänger, Akrobaten, nackte Tänzerinnen. Da wurde also alles geboten. Im selben Jahr, im Juli diesen Jahres, 27, starb Henri. Also wir erinnern uns, der diese Werkstatt hatte, der starb bei einem Rennen, weil er gegen einen Baum gefahren ist. Das war also das erste traurige Erlebnis, dass einer ihrer Geliebten im Auto tödlich verunglückt ist. Das Rennen damals im Juli 1927 wurde gewonnen von einem, der wird später noch wichtig, Louis Chiron. Louis Chiron war also einer der großen Rennfahrer der Vorkriegszeit, der fuhr Bugatti, war einer der, oder vielleicht in der Vorkriegszeit der wichtigste Fahrer von Bugatti, stammte aus Monaco und als Monegasse hat er dann später auch diese Rennen in Monaco sozusagen ins Leben gerufen. Also der Grand Prix de Monaco, den es heute noch gibt, auch die Rallye Monaco, das sind Sachen, die er mit erfunden und organisiert hat.
Ja, Monaco ist so eins, also ich gucke ja keine Autorennen, ne? Aber wenn man mal was sieht, dann finde ich Monaco insofern spannend, weil das ja immer noch durch den Ort durchgeht. Ne?
Ja, ganz genau. Also das war damals auch ganz gewöhnlich.
Da war das viel häufiger, dass die einfach...
Viel häufiger, dass die auf öffentlichen Straßen gefahren sind. In Monaco ist das, wie gesagt, immer noch. Es gab daneben halt so Hochgeschwindigkeitsstrecken, wie die in Monza oder dann später auf der Avus beispielsweise.
Avus Berlin.
Avus bei Berlin, genau. Auch der Nürburgring war eine Rundstrecke. Le Mans war im Grunde genommen eine Rundstrecke. Monterrey, das war dann bei Paris, war eine Rundstrecke. Das waren also Betonstrecken, auf denen man dann sehr schnell fahren konnte. 1929, da im Anfang des Jahres, hat sie einen schweren Skiunfall gehabt. Damit, der war so schwer, hat sich ihr Knie so stark verletzt, dass also ihre Karriere als Tänzerin beendet war und auch ihre Karriere oder ihr Hobby als Skirennfahrerin. Das war vorbei. Und dann hat sie also sozusagen noch auf dem Krankenbett hat sie beschlossen, so jetzt investiere ich alles ins Rennfahren. Da werde ich halt Rennfahrerin. Und sie hat auch Glück, dass sie im selben Jahr noch ihr erstes Rennauto bekommt. Und zwar damals ein Omega 6. Also die Marke, die gibt's heute nicht mehr. Die gab's auch nur ganz, ganz kurz. In den 20er und 30er Jahren war das eine französische Automarke insbesondere für Rennfahrzeuge. Und dieses Auto fuhr sie dann im Juni desselben Jahres beim Grand Prix Féminin in Monterrey. Also das war ein Rennen, die es damals gab, sowohl Rallye, aber auch diese Grand Prix-Rennen, die ausschließlich mit Frauen besetzt waren.
Ach,
ausschließlich
das
Frauen
gab es.
Waren Rennen. Ja, okay. Ja, das war ganz anders als heute.
Ich wollte gerade sagen, gibt's sowas heute? Nee. Gibt es heute überhaupt weibliche Rennfahrerinnen?
Nicht, dass ich wüsste. Es gibt Rennfahrerinnen,
aber
nur sehr, sehr wenige.
Ne?
Nein, nicht bei der Formel 1.
Aber bei den anderen
bei den niedrigeren Klassen unter Umständen, ja. Es gibt auch Förderprogramme für Frauen und junge Frauen, die oder Teenager, die da durchgehen. Aber es gibt keine eigenen Klassen. Keine eigenen Rennklassen für Frauen.
Ja, also so hat sie angefangen. Könnten Frauen Formel 1 fahren, wenn sie Lust hätten.
Ja,
es gibt da ja kein Reglement, aber es tut halt niemand.
Zu vernünftig.
Ich glaube ja. auch.
Oder denken, oh, ja. Also so vernünftig war sie nicht. Sie gewann dieses erste Rennen gleich. Trotz kaputten Knie und obwohl sie völlig unvorbereitet zu diesem Rennen gekommen ist. Sie ist erst ungefähr so, sagt man ja, eine halbe Stunde vor dem Rennen ist sie erst erschienen an der Rennstrecke und hatte als Entschuldigung dafür, dass sie so spät gewesen ist, dass sie einfach eine wunderbare Nacht verbracht hat mit sehr vielen Drogen, Champagner und Sex.
Ja, kann man schon mal zu spät kommen.
Da kann man schon mal zu spät kommen, ganz genau. Also sie hat dieses Rennen gewonnen und wurde dann auch sofort, also am Tag drauf, schon eingeladen, den Bugatti Showroom in Paris zu besuchen. Und dort, das war deswegen auch, weil Ettore Bugatti, der damals diese Firma auch führte, der suchte nach einer jungen, attraktiven Fahrerin. Also Bugatti, vielleicht auch anders als manch andere der Firmen, war sehr daran interessiert, auch aus Marketinggründen eine erfolgreiche Bugatti-Rennfahrerin zu haben. Und der hatte auch eine, Elisabeth Junek, die aber im Jahr zuvor zurückgetreten ist. Und zwar deswegen, weil sie verunglückt ist auf dem Nürburgring damals.
Junek klingt?
Junek, ja.
Deutsch?
Genau. Deutsche. War eine Deutsche. Und bei dem Unfall auf dem Nürburgring ist ihr Mann gestorben.
Okay.
Dabei muss man sagen, dass also in vielen dieser Autos zwei Leute saßen. Und zwar der Fahrer, die Fahrerin und der Mechaniker. Mhm. Und ihr Mann, der mitfuhr, war eben ihr Mechaniker. Sie wurden beide aus dem Auto rausgeschleudert. Sie war nur leicht verletzt, aber ihr Mann ist dabei gestorben. Mhm. Und daraufhin hat sie dann mit ihrer Rennfahrerinnenkarriere aufgehört. Obwohl sie 1928 bei der Targa Florio, das war also eine lange Rundstrecke über Sizilien, da wurde sie Fünfte. Und das war also jetzt ein gemischtes Rennen, das war jetzt nicht speziell genauso wie das auf Nürburgring für Frauen nur, sondern sie fuhr gegen all die Männer und das war schon herausragend, Fünfter zu werden bei so einer langen Rundfahrt. Sie war diejenige, und das galt dann auch ein bisschen für Elenis später, die sich wahnsinnig gut vorbereitet hat auf diese Rennen. Also das heißt, die sind zwar erst eine halbe Stunde vielleicht vor dem Rennen erschienen, aber sie waren auch dafür bekannt, dass sie die Strecke sehr, sehr genau studiert haben, bevor sie gefahren sind. Das galt bei Elisabeth Junek insbesondere. Elé bekam an dem Tag, als sie da den Bugatti Showroom besucht hat, bekam sie ihr erstes Auto gestellt, ein Bugatti T43, und den sollte sie bei den Actors Championship fahren. Also das war damals eine Rennklasse, auch heute unvorstellbar, die für prominente Schauspieler und eben Tänzer, also speziell für die, geschaffen worden ist. Ja? Man hatte also Prominente in einer prominenten Rennserie und hat sich auf diese Weise viel Promotion erhofft. Ja.
Ach, stell sich das heute mal vor, dann noch mit 24 Stunden TV-Kamera dabei. Ne?
Das wäre doch mal ein neues Format.
Reality-TV-Format offensichtlich. Genau, setz doch mal. Aber gut, ich meine, das ist halt mit den Autos einfach nicht mehr so populär. Es müssen dann schon Elektroautos sein.
Ja, wahrscheinlich. Ja.
Aber ich habe die ganze Zeit so Bilder vor Augen irgendwie von, irgendwie diese Klamotten aus dieser Zeit, ne? Viel Glanz und tolle Hüte auf den Haaren und lange Ketten und dann irgendwie so Zigarettenspitzen und dann sitzen die da in ihren verrückten Karren. Und dann hören sie wahrscheinlich noch viel Musik und feiern eigentlich die ganze Zeit. Also ja. So stelle ich mir das im Moment jedenfalls vor. Und ja, ob du den Tag überlebst, das
kann dir keiner sagen. Ja. Ne? Ja. Aber Zigaretten ist gut, dass du das sagst, denn sie gewann also diesen Actors Championship, wo sie auch gegen viele Schauspieler mit denen konkurriert hat und hat dann sofort einen Werbevertrag bekommen. Also war damals schon so, dass sie einen Werbevertrag bekommen hat und zwar hatte sie einen Werbevertrag mit Lucky Strike.
Ich möchte einen Film sehen
über die Zeit. Also das lohnt lohnt sich bei ihr auf jeden Fall, ja.
Und dann Lucky Strikes,
okay. Sie war also erfolgreich, sie hatte diesen Werbevertrag mit Lucky Strikes, sie hat Geld verdient und sie bekam dann ein anderes Auto von Bugatti, und zwar ein Bugatti 35C. Aber dazu muss man sagen, das war das Auto in den ausgehenden 20er Jahren. Das war das Ding. Jetzt nochmal so zum Vergleich, ne, diese Autos, die waren sehr leicht, so ein 750 Kilo haben die nur gewogen. Das war auch Vorschrift. Also das war eine der ganz wenigen Dinge, die vorgeschrieben waren. Das war also das Gewicht. 750 Kilo, das war also nicht halb so schwer wie ein Auto heutzutage. Und hatten immerhin schon, also jetzt hier speziell dieser Bugatti, so 110 bis 150 PS. Das war richtig viel. 8-Zylinder-Motor. Und waren deswegen auch etwa so 200 Kilometer schnell in der Spitze. Ja, wenn man das also vergleicht mit dem populärsten Auto, das es damals gab, das war der Ford T. Das war das Einzige, was sich so ein durchschnittlicher Mensch leisten konnte, oder ein durchschnittlicherer Mensch. Die waren auch so schwer, nur 750 Kilo, hatten aber anstatt 150 PS hatten die 20.
Oh.
Und deswegen waren die auch maximal 70 Kilometer schnell. So waren ja auch die Straßen. Also das heißt, man kann sich jetzt so mal ein bisschen vorstellen, mit was für einem Auto die Elenis da gefahren ist.
Und ist auch privat damit dann rumgefahren mit dem Bugatti?
Mit dem Bugatti vielleicht nicht. Nee, privat ist sie spät, also zunächst mit dem Citroën gefahren und später, als sie dann so ein bisschen noch wesentlich mehr Geld hatte, hat sie sich dann einen Hispano Suiza gekauft. Das war ein Luxusauto der damaligen Zeit. Das Auto, was sie damals fuhr, das gibt es heute noch. Das hat letztes Jahr beispielsweise bei einem so einem Klassikrennen teilgenommen. Und zwar hier in der Schweiz beim Klausenrennen. Also das ist ein Bergrennen. Was wir nicht gesehen haben, haben wir verpasst.
Ja. Haben wir verpasst. Vielleicht können wir ja dieses Jahr zum Klausenrennen gehen.
Ja, das gibt es nicht jedes Jahr.
Ach, das gibt es nicht jedes Jahr. Okay.
Aber ja, also das war auch super populär, damals so Bergrennen zu fahren. Das ist heute nicht mehr.
Die Klausenstrecke ist schön. Die sind wir mit unserem eingangs erwähnten Morgan schon gefahren. Deswegen, wenn ich mir überlege, 200 Stundenkilometer mit dem Auto alleine. Und das ist ja bestimmt sicherer. Oder?
Ja, also das war natürlich schon noch, der Bugatti war ein bisschen anders. Wir haben ja heute eine Schaltung im Auto. Wir haben die Handbremse ist im Auto. Und damals war sowohl Handbremse als auch der Schaltknauf noch außen angebracht. War also von der Seite her schon mal ein bisschen komplizierter zu fahren.
Wo außen?
Außen an der Außenkarosserie.
Also man kam dran, wenn man drin sitzt, ja?
Weil man kam gut ran. Es war auch ein wesentlich längerer Hebel, ja. Man kam gut ran, wenn man drin saß. Aber man muss sich natürlich vorstellen, also in den 10er Jahren oder sowas, 10 Jahre vorher, da waren Autos, die sahen eher aus wie eine Kutsche.
Ja.
Noch, man saß hoch wie auf einem Kutschbock und hatte eine lange Lenkstange, ne, das war alles sehr weit entfernt, ne? Man saß fast frei da. Und dann in den 20er Jahren, da war man tief, saß man tief in der Karosserie. Und trotzdem war sowas wie die Handbremse oder die Bremse noch außen angebracht. Ja, das hat sich dann in den 30er Jahren geändert. Dann kam was ganz Wichtiges, und zwar im Dezember 1929 fuhr sie eben mit diesem Bugatti 35C, stellte sie einen neuen Geschwindigkeitsrekord auf. Und zwar fuhr sie diese Betonrennstrecke da bei Paris mit fast 200. Ja, das war besonders. Das war auch die Aufgabe. Bugatti wollte, dass sie das versucht. Sie hat dann die 200 eben nicht ganz erreicht, nur 198. Aber das war eine Sensation. Also da war sie wirklich schwer in der Presse, und sie lernte dann in dem Jahr auch eigentlich alle anderen wichtigen Bugatti-Fahrer kennen, eben den genannten Louis Chiron oder ein anderer, der sehr, sehr berühmt war zu der damaligen Zeit, war Tazio Nuvolari, und sie lernte auch Philippe de Rothschild kennen. Der fuhr privat, nicht unter seinem Namen als Philippe de Rothschild, sondern als Georges Philippe. Ja. War aber von der Familie Rothschild, und der konnte sich das alt leisten. Das waren also Rennwagen, die er selbst besessen und gesponsert hat, nicht von der Firma. Mhm. Es wird auch unterstellt, dass sie mit Philipp de Rothschild eine Beziehung hatte, die so über das Professionelle hinausging. Aber das gehört ja bei ihr eigentlich so ein bisschen dazu. 1930 lernt sie dann auch einen weiteren dieser Bugatti-Fahrer kennen, Bruno Darcourt. Und der wurde auf jeden Fall zu ihrem Geliebten. Ein reicher Bugatti-Privatfahrer, der dann auch mit dafür gesorgt hatte, dass sie weiter gesponsert wurde. Er war verheiratet. Das war der Beziehung ein bisschen im Weg. Und deswegen trafen sie sich eigentlich nur bei Rennen und haben das dann versucht, so die Rennen auch zu synchronisieren, ne, dass sie an denselben Rennen teilgenommen haben. Sie beide planten, an der Rallye Marokko teilzunehmen. Und dabei ist Bruno verunglückt beim Training zu diesem Rennen, ist er aus dem Auto rausgeflogen, hat sich die Wirbelsäule gebrochen und 2 Tage später ist er gestorben. Das war also der zweite ihrer Geliebten, der tödlich verunglückt ist. Aber sie hat im selben Jahr dann am Grand Prix de Le Mans teilgenommen und dort wurde sie Dritte. Mhm. Also das war ein riesiger Erfolg. Und sie erhielt daraufhin ein Angebot aus den USA, eben in den USA Rennen zu fahren. Also sie ist also im selben Jahr, so im Sommer desselben Jahres ist sie in die USA gegangen und hat dort dann, ist sie für Miller gefahren. Also anderer Hersteller, andere Autos. In den USA war es sehr, sehr populär, auf Rundstrecken, auf diesen Ovalstrecken schon zu fahren unter Umständen. Aber das waren sogenannte Dirt Races. Also die sind im Dreck gefahren. Die Strecken wurden extra mit Dreck präpariert, damit es richtig dreckig wurde. Ja, ist auch heute noch ein bisschen so. Es gibt auch heute noch diese Dirt Races in den USA.
Das ist schon eine merkwürdige Tradition. Ich meine, zur selben Zeit hat man irgendwie doch gerade in Deutschland versucht, schon ja diese schönen, möglichst hindernisfreien Betonstrecken zu bauen, auf denen man
ja, das stimmt. Also, ja, die ohne Dreck fahren Autobahnen kann. Und so. Ja. Das kam dann, genau.
Okay, Dirt Races.
Sie war sehr, sehr beschäftigt. Die ist jedes Wochenende bei einem anderen Rennen gestartet. Sie erhielt zu der damaligen Zeit dann einen weiteren Werbevertrag. Also neben Lucky Strike wurde Esso ihr Werbepartner oder sie die Werbepartnerin von Esso. Also sie hat sehr, sehr, sehr gut verdient während dieser Zeit. Also man muss sich vorstellen, dass sie zum Teil über 100.000 Francs in der damaligen Wert schon bekommen haben, wenn sie an Rennen teilgenommen haben. In den USA hat sie sehr viel weniger bekommen, aber sie hatte halt den Werbevertrag. Und der Werbevertrag war auch sehr, sehr viel wert. Im Winter ist sie dann zurückgekehrt nach Paris und dort wurde dann Philipp de Rothschild ihr Liebhaber. Und der hat auch in den Folgejahren dafür gesorgt, dass sie immer einen konkurrenzfähigen oder zunächst mal noch konkurrenzfähigen Bugatti zur Verfügung hatte. Er hat also ihr Auto gesponsert, weil die Firma Bugatti die hat eigentlich jemanden gesucht, der das bezahlt. Das veränderte sich dann so 1933. Also das heißt, in den 30er Jahren, 1933, war Bugatti nicht mehr so konkurrenzfähig. Stattdessen war das die große Zeit von Alfa Romeo. Alfa Romeo bestimmte die Serie oder die Serien. Und das hat auch unsere Elenis beeinflusst. Sie wechselte dann von Bugatti auf Alfa Romeo. Marcel Lehou wurde ihr neuer Liebhaber. Der fuhr schon Alfa Romeo, hatte genug Geld zur Verfügung, hatte die Ressourcen, um auch ihr ein Alfa Romeo zu sponsern. Sie fuhr, das war wieder ein 8-Zylinder-Motor, Alfa Romeo Monza. Alfa Romeo Monza, das war das Rennfahrzeug von Alfa Romeo. Und sie nahm dann auch mit diesem Auto Alfa Romeo Monza am Rennen in Monza teil, als einzige Frau damals. Mhm. Und wieder die üblichen anderen Fahrer waren dabei, Nuvolari, Chiron, Fagiolo, Lee und Lehou selber auch, der das für sie mitbezahlt hat. Und das war ein ganz, ganz fürchterliches Rennen, weil das waren also anders als heute, war es nicht ein Rennen, sondern es wurden mehrere Rennen hintereinander gefahren mit weniger Runden. Und bei dem Nachmittagsrennen verunglückten schon Campari und Borsaccini, also zwei der Fahrer, tödlich. Beide starben sofort. Aber das hielt jetzt die Veranstalter oder die Fahrer nicht davon ab, weiterzumachen. Also die Autos und die Leichen wurden weggeräumt. Und Helene Nies war selber nicht in den Unfall verwickelt. Sie wurde wieder Dritte. Und dann kam ein Folgerennen, bei dem ist dann ein weiterer Fahrer tödlich verunglückt.
Ist ein bisschen, wer als Letztes übrig bleibt, oder?
Irgendjemand
muss ja
gewinnen. Ja, wir machen mal weiter. Und der verbrannte in seinem Auto, das ist natürlich fürchterlich gewesen. Also dieses Rennen ist in die Geschichte eingegangen, weil drei Fahrer während der Rennen eben gestorben sind.
Es ist schon sehr schwer vorstellbar, oder? Dass die das trotzdem, also diese Skrupellosigkeit der Fahrer, der Veranstalter, des Publikums letztlich auch, ja?
Ja, absolut.
Wem man sich ausgesetzt hat, also das ist wirklich schwer nachzuvollziehen.
Ja, also die waren furchtlos bedenkenlos, ne? Also, auch wenn dann was passiert ist, man muss sich ja dann doch vorstellen, da ist dann Öl ausgelaufen, da lagen irgendwelche Fahrzeugteile in der Gegend rum. Dann also das nächste Rennen wieder zu starten, war natürlich noch mal riskanter als vorher.
Ja, war dann die Motivation letztlich Geld? Also ging es da einfach drum?
Also Ruhm, glaube ich, auch, der Lebensstil.
Also auch jetzt für die Veranstalter, ne? Wenn sie das jetzt dann irgendwie gestoppt hätten, wäre das zu teuer gewesen. Ich versuche es nur zu begreifen. Ja,
das war schon sehr, sehr wichtig für die Hersteller oder für die Veranstalter, für die Hersteller der Autos. Also das war eine Form von Promotion schon.
Wenn die Autos so riskant sind.
Ja, die Rennen waren so populär, das hat sich trotzdem wohl ausgezahlt, ja. 1934 hat sie dann an weiterhin sehr, sehr vielen Rennen teilgenommen. Die Erfolge waren so mäßig, aber sie hat sehr, sehr gut verdient. Also sie konnte sich ihr luxuriöses Jet-Set-Leben zwischen Paris und Nizza mit den verschiedenen Autos, die sie auch privat fuhr. Sie hatte eine Yacht dann zu der damaligen Zeit, das konnte sie sich alles leisten. In dem Jahr tauchte dann eine andere Fahrerin auf, die dann auch später noch wichtig wird, Itier. War also eine weitere erfolgreiche Fahrerin der damaligen Zeit. 1935 hat sie dann bei einem Rennen Arnaldo Binelli kennengelernt, ein junger Schweizer, ne, hier aus Zürich. Und wenn man also hier durch die Stadt fährt oder wenn man hier durch die Orte fährt, dann sieht man auch immer noch die Binellis, die Autohäuser von Binelli. Ich weiß nicht, ob es da irgendeinen Zusammenhang gibt, aber Binelli ist, glaube ich, einer der großen BMW-Importeure. Und das sind alles BMW und Mini-Autohäuser. Ja, das wurde ihr Geliebter, der war sehr, sehr viel jünger als sie. Und das war der Erste, der kein Geld hatte. Der war arm. Und der war zunächst Zuschauer und später wurde er dann ihr Mechaniker. Aber der hatte eigentlich gar nicht so viel Ahnung von Autos und von Mechanik.
Vielleicht hat er gut ausgesehen.
Der sah vielleicht gut aus und er war dann also ihr getarnter Mechaniker, weil sie nicht offen sagen wollte oder nicht offen zeigen wollte, dass sie so einen armen Kerl als Geliebten hatte. Sie ist erfolgreich gefahren in dem Jahr 35. Sie wurde Zweite bei einem Bergrennen. Allerdings war schon abzusehen jetzt Mitte der 30er Jahre, dass auch Alfa Romeo seine größte Zeit gehabt hat. Und stattdessen wurden Mitte der 30er Jahre die deutschen Hersteller, die sogenannten Silberpfeile. Das waren die erfolgreichsten Autos der damaligen Zeit.
Ich weiß, was Silberpfeil Das Mercedes, richtig?
Ja, das Mercedes und Auto Union. Ja, die waren halt silbern, weil da war kein Lack drauf auf den Autos. Und damals war das auch so, dass Autos Farben hatten, die, wo man, an denen man das Land erkennen konnte. Bugattis waren also blau, Alfa Romeos waren rot für Italien, englische Autos waren grün und die deutschen halt weiß oder silbern. Das war also die große Zeit der deutschen Hersteller. 1935 wurde Rudolf Caracciola Europameister, also Weltmeister gab es halt noch nicht, auf Mercedes-Benz. 1936 begann eigentlich ein gutes Jahr. Sie fuhr weiterhin Alfa Romeo. Sie gewann damals den Frauenpokal bei der Rallye Monte Carlo. Also das war insofern auch eine besondere Rallye, weil die hat nicht irgendwo in Frankreich begonnen, sondern in Tallinn, in Estland. Also das war ein langer Weg bis Monte Carlo. Ja, und es war auch ein besonders anstrengendes Rennen.
Ja, wenn man sich das mal überlegt, auch was für Entfernungen und so. Also da war schon dann immer auch eine Kamera dabei und das kam dann in der Wochenschau. Oder weil man muss ja dann irgendwie darüber berichten.
Ja, Redakteure waren dabei, das kam in die Zeitungen, es gab Wochenschauen. Also ja, das waren Stars, diese Fahrerinnen und Fahrer. In demselben Jahr hat Rudolf Caracciola für Mercedes-Benz, das wissen viele, einen neuen Geschwindigkeitsrekord auf öffentlichen Straßen aufgestellt. Also er ist damals auf der Autobahn bei Darmstadt 437 km/h gefahren. Also wir haben jetzt, das ist schon interessant, ne? Also 10 Jahre vorher hatten wir so eine Hochgeschwindigkeit von 200 und jetzt schon von 437 auf öffentlichen Straßen, ja. In demselben Event, in dieser Konkurrenzsituation zwischen Mercedes-Benz und Auto Union starb am selben Tag Bernd Rosemeyer. Das war der Fahrer von Auto Union bei dem Versuch, direkt einen weiteren Geschwindigkeitsrekord jetzt für Auto Union aufzustellen. Kurze Zeit später, also Bernd Rosemeyer ist gestorben, war ein Superheld, war verheiratet mit Elli Beinhorn. Da haben wir wieder die...
Ah, die Fliegerin.
Die Fliegerin, ganz genau.
Ich kenne den Namen irgendwoher. Ach, das war der Ehemann von Elli Beinhorn, weil ich habe über die schon mal was gelesen, weil wir die vielleicht auch mal irgendwann im Podcast bringen wollten. Und ich finde, jetzt wo wir hier bei den, die würde noch gut da reinpassen jetzt.
Manfred von Brauchitsch stellt auch einen neuen Rekord auf, und zwar auf dem Nürburgring. Ja, das war damals auch so eine der populären Rennstrecken. Und er fuhr damals 10 Minuten 32 Sekunden. Man muss sich vorstellen, dass dann 1975, das war das letzte Jahr, in dem diese alte Nürburgring-Strecke noch befahren wurde, da ist Niki Lauda, hat da einen neuen Rekord aufgestellt. Da kann man sich ja noch so ein bisschen, vielleicht manche können sich noch dran erinnern. Der ist dann also knapp 7 Minuten gefahren. Er war da 3 Minuten schneller, aber nichtsdestotrotz. Ne? Also da liegen ja viele Jahre dazwischen und das war ein Formel-1-Auto dann.
Und wir sind jetzt schon so kurz vor Nazi-Zeit, oder? Wo sind wir im Moment?
Ja, wir sind...
Also das wurde dann wahrscheinlich auch entsprechend alles ausgeschlachtet. Hier Deutschland und Mercedes und so weiter.
Absolut, die deutschen Hersteller waren auch gesponsert von den Nazis oder beziehungsweise das war das erste Mal, dass ein Land also investiert hat in die Hersteller, damit die Hersteller eben Propaganda und gute Nachrichten produzieren können. Ja. Elenis war gezwungen auszuweichen und ist dann nach Lateinamerika ausgewichen, um dieser Übermacht der deutschen Rennwagen ein bisschen auszuweichen. Sie ist also mit ihrem Alfa Romeo nach Brasilien übergesetzt und nahm dort am 2.6. an einem ersten Rennen teil in Rio. Da gibt es ein schönes Video, was man auf YouTube findet von diesem Rennen, wo man auch sie in ihrem Alfa Romeo sehen kann.
Können wir ja den Link dazu stellen, dann kann man sie sich mal, nicht in Farbe, aber auch nicht live, aber in Bewegung kann man sie sich angucken.
Und einen Monat später kam es zur großen Katastrophe, zu dem Wendepunkt in ihrer Karriere. Das war dann am 12.07. hat sie an dem Rennen in Sao Paulo teilgenommen. Sie kämpft bewundernswert, sie kämpft in der letzten Runde um Platz 2. Sie verliert dann in dieser letzten Runde die Kontrolle über ihr Fahrzeug und rast in die Zuschauer. Auf einer langen Gerade rast sie in die Zuschauermenge. Sie selbst wird aus dem Auto rausgeschleudert und landet in den Armen eines Zuschauers. Das rettet ihr das Leben. Aber 6 Menschen, unter anderem auch derjenige, der sie aufgefangen hat, sterben.
Boah, ach du meine Güte.
Und 30 werden verletzt.
Ach du, die ist ja so richtig durch die Zuschauer gerast.
Oh sie Gott. Ist richtig reingerast in die Zuschauer. Aber wie gesagt, man muss sich eben auch vorstellen, dass die Zuschauer direkt an der Rennstrecke standen. Da war nichts dazwischen. Mhm. Ja. Das war damals der größte, der übelste, der schlimmste Unfall bei einem dieser Grand Prix-Rennen in der Vorkriegszeit mit den meisten Toten und Verletzten.
Und hat sie da was zu gesagt, wie sie das empfunden hat, ob sie da irgendwie Schuld gefühlt gehabt hat oder so?
Also sie war 3 Tage im Koma. Oh. Und als sie aus dem Koma erwacht ist, konnte sie sich an nichts mehr erinnern.
Oh.
Ja, Schuldgefühle hatte sie wohl keine. Also man weiß nicht, warum der Unfall passiert ist. Es gibt da so Spekulationen, dass so ein Strohballen im Weg war und dass sie versucht hat, dem Strohballen auszuweichen. Aber also es gibt auch eine Filmaufnahme dieses Unfalls, da sieht man das nicht. Aber sie hatte keine Schuldgefühle.
Gibt es denn überhaupt irgendwelche Aufzeichnungen von ihr? Also
ja,
irgendwie Interviews?
Man findet natürlich sehr viele Fotos. Auch noch aus der Zeit, als sie Tänzerin gewesen ist. Und man findet eben diese Filmaufnahmen. Sie hat sich sehr gerne in Szene gestellt oder gesetzt.
Interviews hast du jetzt auch nicht
gefunden? Nee, Interviews wüsste ich halt nicht. Ihre Kolleginnen, die dann später noch vielleicht auch mehr ins Spiel kommen, die wurden interviewt, aber auch erst sehr, sehr viel später. Also so in den 90er Jahren, in den 2000er Jahren, als man diese Frauenrennfahrerin wiederentdeckt hat. Sie ist also aus dem Koma erwacht, die Saison war aber für sie gelaufen und im Herbst ist sie nach Frankreich zurückgekehrt. Dieser Unfall, der hatte schon Auswirkungen, weil die Hersteller so ein bisschen anfingen, das Vertrauen in sie zu verlieren. Also da gab es dann auch noch mehrere Gründe. Der Unfall war der Anlass, aber es war bekannt geworden, dass sie sehr, sehr gerne getrunken hat. Und es wurde auch bekannt, dass sie seit ihrem Skiunfall drogenabhängig war. Bei dem Skiunfall oder im Anschluss an den Skiunfall hat sie Morphium bekommen und zunächst mal zur Schmerzlinderung, ist aber von dem Morphium nicht mehr so weggekommen. Deswegen 1937 hat sie versucht, zurückzufinden auf die Rennszene und hat dann für den Motorenölhersteller Yakko in einem Frauenteam teilgenommen und hat dabei mit diesen anderen Frauen Langstreckenrekorde gebrochen. Das Frauenteam bestand aus Odette Sicot, Claire Descala und Simone de Forêt. Also 3 andere Frauen. Davon wurde Simone eben interviewt. Im Jahr 2001 wurde sie gefragt, wie war denn das so, in der damaligen Zeit Rennen zu fahren. Und die hat sich dann auch zu Elie Nice geäußert mit dem Satz: I don't believe she thought about anything but sex and showing off. Das war also ein angespanntes Verhältnis zwischen den Frauen. Und man hat sie nicht mehr nur alleine für ihre Qualitäten als Rennfahrerin gesehen. Trotzdem haben die 4 Frauen das also auf die Reihe gebracht und innerhalb von 10 Tagen und Nächten sind die durchgefahren auf dieser schon erwähnten Rennstrecke bei Paris und stellten in diesen 10 Tagen und Nächten insgesamt 30 neue Weltrekorde oder Rekorde auf. Sie fuhren insgesamt 30.000 Kilometer in den 10 Tagen mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 140. Also das war, man muss ja bedenken, die hatten einen Fahrerwechsel, die haben getankt, da wurden neue Reifen aufgezogen oder so etwas. Das war eine unglaubliche Durchschnittsgeschwindigkeit. Aber es hat nicht gereicht, um ihre Karriere wiederzubeleben, weil eben ihr Ruf zu bröckeln begann und ihr Alkohol- und Drogenkonsum, der war einfach zu präsent. 1938 versuchte sie, Kontakt aufzunehmen zu den deutschen Herstellern und zu deutschen Rennfahrern, insbesondere zu Fritz Huschke von Hahnstein. Also Fritz Hutschke von Hahnstein ist bekannt geworden, eigentlich erst nach dem Krieg, war auch ein guter Rennfahrer schon hier zu der Zeit, aber nach dem Krieg war er dann PR-Leiter bei Porsche und war viele, viele Jahre bei Porsche und hat auch diese Marke Porsche mit sozusagen erfunden. Und Hans Stuck, also zu denen hat sie Verbindungen aufgenommen, war aber erfolglos, weil Anne Itier ihr zuvorgekommen ist. Anne fuhr zusammen mit Fritz Hutschke von Hahnstein schon 1937 Rennen und auch gemeinsam dann 1938 in Le Mans. Anne war die Geliebte von Fritz Hutschke von Hahnstein, so ist zumindest das Gerücht. Aber Fritz war auch verheiratet, es war also auch eine nicht ganz offene Beziehung. Fritz Hutschke von Hahnstein war Mitglied bei der SS. Und die SS hat es ihm auch ermöglicht, seinen Rennwagen zu finanzieren. Ein BMW 328, ganz populäres Auto und später auch ein Adlertrumpf. Also hier war, wie du schon gesagt hattest, Petra, da war eine Verbindung, ne, zwischen der Politik und diesen Rennfahrern.
Aber Elenis hätte ja auch mitgemacht, wenn sie sie genommen hätten, anscheinend.
Ja, das ist wohl, also das Rennfahren, das war ihr da wichtiger. Mhm. Und zumindest die Politik wäre ein Mittel gewesen. Mhm. Ja, auf jeden Fall, ja, hätte die mitgemacht. Ist ja nicht gelungen. 1939 nahm sie dann bei einem Frauenrennen teil mit Renault und hat gewonnen, auch vor Anne Itier, die auch an dem Rennen teilgenommen hat. Das war ihr letztes erfolgreiches Rennen. Im selben Jahr starb ihr Freund und Förderer Jean Bugatti. Und wie wir es schon ahnen, ist er tödlich verunglückt. Nicht bei einem Autorennen, sondern einfach so nachts auf der Autobahn zwischen Molsheim und Straßburg. Elenis zog sich nach Paris zurück. Der Krieg kam und hat eigentlich fast allen Autorennen dann ein Ende gesetzt während des Krieges. Und erst 1949 hat sie dann noch mal einen Versuch unternommen, an einem Rennen und wieder hier an der Rallye Monte Carlo teilzunehmen, zusammen mit Anne Itier. Und an einem der Abende vor dem Rennen kam Louis Chiron, das war der Organisator auch des Rennens, auf sie zu und hat sie beschuldigt, während des Krieges mit den Nazis kollaboriert zu haben. Sie hat nichts dazu gesagt, sie war so geschockt, sie ist aus dem Partyraum rausgerannt und es kam nie irgendwie zu der Verhandlung, zu einem Verfahren. Das Gerücht stand dann im Raum. Louis Chiron hat das nie bewiesen, es wurden nie Beweise gefunden, auch viele, viele Jahre später gab es keine Beweise dafür, aber ihr Ruf war endgültig zerstört. Sie nahm an der Rallye noch teil mit Anne Itier. Aber sie hat dann nie mehr zurückgefunden als Rennfahrerin. Sie bekam also während der 50er Jahre keinerlei Angebote. Ihr Geld ging zur Neige. Sie hat ihr Geld riskant angelegt, ja, wie auch sonst. Und Arnaldo Binelli, ihr war weiterhin ihr Liebhaber, der hatte nicht so viel Ahnung vielleicht von der Geldanlage, hat das aber für sie übernommen, hat sie dann in den 50er Jahren betrogen und hat sie verlassen und ist in die Schweiz zurückgekehrt. In den 60er Jahren zog sie zurück nach Paris und hat sich als Chauffeurin versucht. Das war allerdings erfolglos, weil sie zu schnell gefahren ist.
Genau.
Also sie hat ihre Kunden verloren. Die Kunden haben sich beschwert, weil sie einen Fahrstil hatte, bei denen ihnen schlecht geworden ist oder weil sie Angst bekommen haben. Das heißt also, das hat nicht funktioniert.
Ich meine, das ist jetzt schon eine Pointe.
Ja. Und Mitte der 70er Jahre ist sie nach Paris zurückgekehrt. Sie hat dort ganz zurückgezogen, in einem armen Viertel gewohnt. Sie hatte keine Freunde mehr, war arm und starb dann im September 1985. Wurde anonym beerdigt. Und innerhalb von kurzer Zeit wurden alle ihre Erinnerungsstücke, die sie noch hatte, ihre Pokale, wurden verkauft, verscherbelt oder weggeworfen. Also es blieb von ihr überhaupt nichts übrig. Bis in das Jahr so 2000, da hat man sie dann also wiederentdeckt. 2008 wurde dann eine Plakette auf dieses Grab montiert, dass man also eine Erinnerung an sie hat. Aber ja, in diesen Jahren, den 60er, 70er Jahren, dann bis zu ihrem Tod war sie eigentlich in völliger Vergessenheit. Und diese ganze glamouröse Gruppe von Rennfahrern, Schauspielern oder anderen Prominenten, die sie so unterstützt haben, haben sie vergessen.
Mhm. Oder haben nicht mehr gelebt.
Oder haben auch nicht mehr gelebt. Aber natürlich jetzt, wenn man so denkt, auch an die moderne Marke Bugatti, die nennen ihre Autos nach Chiron, nach Veyron, nach ihren prominentesten Rennfahrern der damaligen Zeit. Also es wäre nie jemand auf die Idee anscheinend gekommen, ein Auto heute nach ihr zu benennen.
Mhm. Ja. Boah, was für ein Leben. Ist das jetzt inspirierend? So heißt ja unser Podcast.
Also ich glaube, sie war eine Inspiration für viele in den 20er und 30er Jahren.
Ja, das stimmt. Das muss man ja auch so sehen, ne?
Und besonders in der kurzen Zeit, in der sie in Lateinamerika Rennen fuhr, war sie wahnsinnig populär. Und ihr Name Hélène wurde einer der beliebtesten Namen, den man kleinen Mädchen gegeben hat. Also dort war ihr Ruf wesentlich länger erhalten als in Europa. Mhm. Also sie war schon eine Inspiration für viele, glaube ich.
Und wo hast du jetzt dein ganzes Wissen her? Verrätst du uns das auch noch?
Ja, also ich interessiere mich ja für Autos und für Autogeschichten eigentlich in allererster Linie und habe mich das dann auch mal gefragt. Ne? Also warum sind Frauen, warum ist es so schwer für Frauen Zugang zu haben? Es gibt so wenige Frauen, die in der Moderne Autorennen fuhren. Ja, Michèle Mouton ist so eine, auch wieder eine Französin, Rallye-Fahrerin. Und die Männerwelt, die hatte ja also geradezu Angst davor, eine Frau als Konkurrentin zu haben und dagegen eine Frau zu verlieren, ja. Und dann fand ich das sehr, sehr interessant, dass also vor dem Krieg, zu Beginn des Automobils, als das Automobil so erfunden wurde eigentlich, ne, in den 20er Jahren, dass das ja viel üblicher gewesen ist.
Und das, Frauen, das war so. Also das ist jetzt ja nicht nur ein Eindruck, den man so gewinnt, dass damals einfach mehr Frauen im Autorennsport unterwegs waren als nach dem Krieg.
Viel mehr Frauen waren unterwegs. Sie waren aber auch Mechanikerinnen, sie waren nicht nur Rennfahrerinnen. Mhm. Sie waren nicht nur Dekoration, weißt du? Also man kennt ja so Grid Girls oder sowas, ne? Die also neben den Autos stehen, leicht bekleidet und irgendwelche Schilder in die Höhe heben. Grid Girls gab's nicht. Die Frauen waren mittendrin, waren Fahrerinnen oder Mechanikerinnen.
Aber ich denke mal schon, dass auch viel, also dass sie so viele Liebhaber hatte und immer einen anderen, der ihr dann zufällig gerade irgendwie weiterhelfen konnte. Und sie wird das nicht, jedenfalls nicht bei allen gemacht haben, weil sie die Kerle so toll fand, sondern weil sie sich gedacht hat, der kann mich da weiterbringen.
Das kann sein. Es war insgesamt auch eine Gesellschaft, diese Schauspieler und vielleicht auch diese Rennfahrerszene, die war sehr promiskur. Die hatten einfach sehr, sehr viele Beziehungen und haben sozusagen ihr Leben.
Es war auch so ein Lifestyle.
Das war ein Lifestyle, ja, ich glaube schon, ja.
Ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass sie sich da irgendwie durchgequält hat oder so, aber ich denke mal, so ein bisschen Taktik wird schon dabei gewesen sein. Verständlicherweise dann auch.
Ja, das war ein Zugang. Sie war ja arm, anders als viele der Privatfahrer, als jemand aus der Familie Rothschild. Ne? Sie konnte sich all das nicht leisten. Ja.
Gut, am Anfang war sie noch arm.
Ja,
und am Ende dann, wieder. Ne?
Ja, allerdings muss man auch sagen, diese Autos waren extrem teuer. Also selbst mit ihrem super, super Verdienst wäre der Unterhalt eines solchen Autos, nicht der Kaufpreis, aber der Unterhalt eines solchen Autos über so eine Rennsaison nicht praktisch wirklich nicht finanzierbar. Okay. Das ist eigentlich auch nicht anders damals gewesen als heute, wo auch extrem viel Geld aufgewendet werden muss, um so ein Rennteam überhaupt zu unterhalten.
Mhm. Dann sind wir wohl am Ende dieser spannenden Geschichte angelangt.
Total souverän, als hättest du das schon hunderte Male gemacht.
Ich habe mich vorbereitet. Ich war ein bisschen aufgeregt.
Der Christian, der erzählt uns ja die Geschichte schon seit 2 Wochen. so in Häppchen.
Ja.
Erfahren wir immer was Neues. Also es gibt da einen sehr schönen Literaturhinweis. Ist das doch gut zu lesen? Ich weiß
ja
nicht.
Das ist also der gut Titel zu lesen. Das heißt The Bugatti Queen.
Genau.
Ja, das ist von Miranda Seymour geschrieben. Gibt es nur in Englisch. Innen drin auch noch ein paar Fotos. Die hat sich also sehr darum gekümmert, das Leben wieder zu entdecken von ihr und aufzuschreiben. Allerdings muss man sich darüber im Klaren sein, dass auch vieles in dem Buch Spekulation ist. Ja, also
ja.
Dadurch, dass sie so in Vergessenheit geraten ist, ist es auch sehr, sehr schwierig, das so im Nachhinein wieder aufzuarbeiten. Ja, sie hat also viele Dinge ergänzt, wo sie dann gedacht hat, könnte so gewesen sein.
Also ich glaube, wir können wahrscheinlich relativ viele Fotos verwenden, weil ich glaube, die sind ja alle aus den also für unseren Blog meine ich jetzt, ne? Weil die sind ja alle aus den 20er Jahren und Fotos sind geschützt bis 70 Jahre nach dem Tod des Fotografen, glaube ich, irgendwie sowas. Mhm. Also müssten wir das eigentlich, weil das ist schon sehr anschaulich, das zu sehen. Deswegen sage ich ja, eigentlich müsste man einen Film draus machen. Also auch kein Roman, ein Film. Und ja, wir schreiben ein Drehbuch.
Ja, die Zeit. Ich glaube, die Zeit würde sich super, super eignen, ne? Um über diese Roaring Twenties und dann halt auch
und die Frauen
der
Rennsport. Roaring,
ja, genau. Das wäre es wirklich wert.
Und diese Autos, die haben ja auch was sehr Ästhetisches, ne? Also das ist eine völlig andere Ästhetik, aber das hat schon was, ne? Wenn die dann da sitzen mit ihren Kappen und ihren Brillen und dann.
Das war sehr schick. Das war aber auch tough. Also das heißt, du siehst halt auch die ölverschmierten Gesichter, ja, wo gerade so die Brille, wenn sie die Brille abgezogen haben, dann sieht man die Augen wieder und so. Also das war auch richtig, richtig tough. Ja. Mhm. Und diese Frauen, die hatten wahrscheinlich damals als Rennfahrerin einfach viel, viel mehr Ahnung auch von ihren Autos, als heute ein Rennfahrer hat.
Ja, also vielen Dank,
Christian,
dass du uns die Geschichte erzählt hast.
Gerne, ja, es hat viel Spaß gemacht.
Ja, vielleicht machst du uns ja nochmal, hilfst du nochmal aus im
Podcast-Team. Ja, mal gucken, wie der ankommt und gut ankommt. Vielleicht gibt es noch, also es gibt ja noch andere interessante Fahrerinnen oder Abenteurerinnen.
Ja, du kannst ja auch ein anderes Thema, Korsettschneiderin oder.
Ah, gucken, ja, weiß ich nicht. Also,
keine Ahnung, was dich noch interessiert.
Ja. Ich hatte noch an die Frau Stinnes gedacht.
Oh ja.
Ach ja, Eleonore Stinnes. Mhm. Ich weiß nicht, ob die euch bekannt ist jetzt schon.
Steht auf unserer Liste.
Ah, die steht auf der Liste? Ah, das ist sehr gut. Ja.
Ja. Ja.
Weil das finde ich auch ein ganz, ganz großes Abenteuer gewesen.
Mhm. Gut. Ja, sehr schön. Vielen Dank, Christian. Und danke, Petra.
Ich danke euch.
Und dann.
Ich danke euch.
Ach so.
Ja.
Entschuldigung, jetzt sollen wir das gerade nochmal machen. Und dann, also vielen Dank, Christian, vielen Dank, Petra, und wir sehen uns dann.
Ja, gerne. Nee, ich weiß nicht, was.
Normalerweise.
Wie läuft das dann bei euch?
Ja, jetzt einfach tschüss.
Okay, achso. Ja, gut. Also dann tschüss.
Ja. Ich bin mal gespannt, welche Version vom Ende die Petra jetzt aussucht.
Ja, schönes Wochenende.
Genau, schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ja, mach's gut.
Tschüss.
Ja, ciao.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, findet ihr unter frauenleben-podcast.de weitere Informationen und Blogartikel zu unseren inspirierenden Frauen und ihr erfahrt auch mehr darüber, wer wir so sind und was wir außer Podcasts noch machen, nämlich zum Beispiel historische Romanbiografien und andere Bücher zu schreiben. Ihr findet uns auch unter petra-hucke.de und susannepopp.de.